sein ganz bisschen laut ist es.
Ich muss flüstern heute bei der Predigt.
Ein ganz ermutigendes Lied. Es war schön, das zusammen zu singen. Und wirklich hat schon Freude gebracht. Die Worte von Nehemia-Brief oder der Bericht von Nehemia und seiner Arbeit. Und das Volk hat gesagt, die Freude im Herrn ist unsere Kraft. Das war dann die Aussage bei ihrer Arbeit. Wir haben letzte Woche den Missionar John Patton erwähnt. Missionar zu Neu-Hebriden-Inseln. Er ist 1858 dorthin gesegelt mit seiner lieben Frau Mary Jane und sind angekommen, 5. November 1858. Sie waren ein ganz primitiven Volk. Sie waren Kannibalen, aber sie haben ein Herz für diese Menschen gehabt. John war 34 Jahre alt, jung, gesund. Aber 3 Monate später bekamen sie einen Sohn. Es könnte nicht besser. Missionaren für den Herrn unterwegs und jetzt kriegen sie Nachwuchs. Peter, heißt er. Alles war gut. Aber was sie nicht wussten, war, dass ihr Haus, das sie gerade gebaut hatten, war auf einem Sumpf gebaut oder ganz in der Nähe einem Sumpf und nicht auf die Hügeln, wo die Häuser normalerweise gebaut wurden. Und das war eigentlich der Totschlag, weil es keinen Wind gab, keine Entluftung, ist seine Frau mit Fieber erkrankt worden und 17 Tage nach der Geburt ihres Sohnes ist Mary Jane gestorben. Bald danach ist das Baby Peter auch verschlafen und verstorben. Leid, Versuchungen, Bedrängnisse, was für ein tiefen Tal. Was sagt die Bibel zu dem Thema Leid? Zum Glück haben wir einen Gott, der uns kennt, der auch von Erfahrung weiß, wie es ist zu leiden. Und wir möchten heute ein Abenteuer anfangen, weil wir werden eine Buchserie anfangen, und zwar in dem Brief von Jakobus. Ich möchte den Jakobusbrief aufschlagen. Jakobus war der Halbbruder Jesu. Während seines Dienstes war er nicht gläubig, hat anscheinend Jesus abgelehnt, aber nach seiner Auferstehung, eine persönliche Erscheinung, ist er zum Glauben gekommen. Er ist ein von dem einflussreichsten Diener Gottes in Jerusalem, in der Gemeinde, war der Leiter der Gemeinde dort. Und Jakobus hat an Juden einen Brief geschrieben, hauptsächlich Juden, mit 12 Stämmen. Und diese gläubigen Menschen, die sie an Jesus Christus geglaubt haben, war in der Zerstreuung. Zerstreut. Bei der Diaspora, sie waren überall. Sie haben alles verlassen müssen. So hat er auch an Christen was geschrieben. Christen, die leiden. Diesem Buch sagt uns, wie wir das zuordnen können. Als Christ für den Herrn unterwegs, aber immer noch Versuchungen erleben zu müssen. Wie kann das sein? Das kommt wie ein Widerspruch vor. Ich tue was für Gott. Ich bin in seinem Wille. Er hat mich so geführt. Warum muss ich leiden? Diesem Brief spricht viel von Leid, spricht von Anfechtungen. Und das Hauptthema des Buches, wenn das alles zusammengebracht ist, möchte ich erst vorstellen, und zwar das Thema Glaube. Das Thema Glaube. Was ist der wahre Glaube? Wie schaut es aus in der Praxis? Dieser Brief ist höchstwahrscheinlich der erste Buch im Neuen Testament, der geschrieben wurde. Und es ist eigentlich ganz früh in der Urgemeinde. Das ist ganz interessant, weil du lernst vieles auch, so kriegst ein bisschen Blick in der Frühgemeinde und was für Probleme gegeben wurden sind und auch, wie sie miteinander umgegangen sind. Vielleicht deswegen ist auch diesem Brief ganz kurz und knackig, sehr prägnant. Du hast kaum eine Begrüßung. Du hast nicht wie der Paulus 2, 3 Kapiteln mit Lehre. Er geht gleich zur Sache. Es ist sehr praktisch, sehr direkt. Wir werden auch im Lauf dieser Serie wirklich direkt konfrontiert mit Themen. So hat Gott anscheinend Jakobus so gestrickt, dass er nicht rumgesprochen hat über die Sachen, sondern genau zu dem Punkt. Und so werden wir sehen, wie der Glaube, der wahre Glaube aussieht. Und zwar echte Glauben. Es ist echt. Wahre, rettende Glauben ist aktiv. Es ist lebendig. Wahre Glaube trägt Frucht. Und das ist genau, was er uns sagt. Dieses Buch ist nicht uns gegeben, uns zu entmutigen, sondern zu ermutigen, was Gott in uns tut. Und wenn du, wie ich bin, wenn du das hörst, wir werden so praktische Sachen hören, und du denkst, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, diesem Glauben zu haben. Dann bist du höchstwahrscheinlich genau die Person, die diesem rettenden Glauben hat. Weil du so eine Sehnsucht nach sowas hast. Und dieses Buch wird uns wirklich ermutigen und Mut geben, danach zu streben, mit Gottes Hilfe. Und wir werden heute ein erstes Thema sehen, wie Gott in unserem Leben eingreift und wirkt, um uns diesem wahren Glauben, diesem lebendigen Glauben auch weiter zu stärken und zu geben. Also ist das Thema Glauben. Aber erstens das Prüfen. Wir werden in diesem Buch sehen, wie den Glauben geprüft wird. Die erste Verse, ich werde ein bisschen Überblick geben und dann werden wir reintauchen in dem ersten Thema. Er sagt, die erste Verse spricht von Versuchung, mancherlei Versuchungen. Und auch später im Vers 13, wenn wir versucht sind. Unser Glauben wird geprüft. Weil Gott will, dass wir im Glauben wachsen, dass wir nicht stehen bleiben. Und so hat er unser Leben so gestrickt, dass wir damit drin glauben. Er spricht auch viel in diesem Buch über Reiche und Armen. Schauen wir Vers 9. Er sagt, der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Und so wird er mehrmals, auch später in Kapitel 2, in die erste Verse von Kapitel 2 über den Reichen sprechen, die ansehen, dass wir nicht einige beachten und anderen verachten, weil sie vielleicht nicht so schöne Kleidung hat zum Beispiel oder ja, vielleicht dreckige Kleidung haben, weil sie nichts anderes haben, dass wir nicht dann anderen verachten. Aber es kommt auch ein anderes Thema und zwar sehen wir in Vers Kapitel 3, Vers 17. Es sagt, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, volle Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Dieses Buch spricht auch viel von Weisheit. Manche haben es auch verglichen mit den Sprüchen, weil es gibt viele Sprüche hier drin, ganz prägnante Sätze, die wir auch, ich denke, viele von uns kennen, auswendig. Sie bleiben hängen. Deswegen ist dieses Buch auch sehr praktisch und wertvoll für uns als Gemeinde. Der Glauben wird geprüft. Der Glauben wird auch in der Praxis zu sehen. Und zwar Weisheit haben. Und dieses Thema Weisheit wird in vielen Hinsichten ausgepackt werden. Weisheit, wie ich spreche. Wir alle wissen in Jakobusbrief, ich spreche von der Zunge. Und wie es ein kleines Organ ist, aber vieles wirkt. Von dem Herzen, dass wir nicht streitsüchtig sind. Wie wir mit der Welt, dieser geistliche Feind von uns, umgehen in Kapitel 4. Und wie wir mit der irdischen Güte, mit unseren Sachen umgehen in Kapitel 4, Abvers 13. Also mehrere Themen, wie wir in Weisheit leben. Gottes Wort ist genau, was wir brauchen. Und ich freue mich auf diese neue Abenteuer zusammen. Wir werden zusammen wachsen. Wir werden einander ermutigen. Und ich hoffe, im Lauf dieser Serie, dass wir auch dieses Buch wirklich anfreunden und wirklich gut kennen, damit wir auch einander ermutigen und ermannen können. So ist das Thema für dieses Buch, der wahre christliche Glaube und wie er aussehen sollte. Wie sieht er aus? Aber heute Morgen fängt er gleich an mit dem Thema Versuchung. Und ich denke, ich muss mit mir realistisch sein. Ich bin auch in der Zeit gebunden, dass auch wenn du gut in der Zeit warst, muss ich auch schauen, dass ich gut in der Zeit bleibe. Jürgen, werden wir die ersten 4 Verse wirklich nah betrachten. Und zwar das Thema Leid und Versuchung. Und zwar in diesem Verse: Nehme die Bedrängnisse deines Lebens mit Freude an, weil Gott dich ans Ziel bringt. Nehme die Bedrängnisse deines Lebens mit Freude an. Gott bringt dich ans Ziel. In der ersten Vers sagt er: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Das Wort für Versuchung. Hier spricht er von sowohl Anfechtungen, wenn wir versucht sind zu sündigen, als auch Prüfungen. So ist das gleiche Wort. Die Tatsache ist, wir sind oftmals in einer Prüfung, aber in der Prüfung sind wir auch versucht zu sündigen. So sind beide hier zu betrachten. Wir kommen in Versuchungen, in Prüfungen. Die Frage ist nicht, ob du eine Prüfung in deinem Leben erlebt hast oder erleben wirst. Die Frage ist, wann. Entweder bist du in einer Prüfung, kommst du gerade aus einer Prüfung, oder wirst du in der nächsten Zeit eine erfahren. Aber Prüfungen sind ein Teil des Lebens. Und deswegen ist dieses auch ganz praktisch für uns. Wie gehe ich als Christ mit der Versuchung um? Was unsere Zuneigung ist, wenn ich denke, oh, ich werde eine Prüfung diese Woche erfahren, aber wird es sein? Wie schaut es aus mit dem Auto? Habe ich genug Geld in dem Konto? Fühle ich mich gesund? Ja, ziemlich gut, okay, passt. Okay, dann hoffentlich wird die Versuchung durchzutragen. Ich beiße in den sauren Apfel und ich komme durch. Aber Gottes Rat für dich ist, haltet es für lauter Freude. Das kommt komisch vor. Das kommt vielleicht, also ich muss sagen, das irritiert uns. Haltet es für lauter Freude, nicht nur, passt schon, Du kommst durch. Es ist nicht nur Optimismus zu haben. So, man kann es so oder so sehen. Entweder ist das Glas halb voll oder halb leer. So kann die Welt auch sagen. Ja, da ist ein Unfall. Oder du bist angehalten irgendwo und du bist spät für etwas. Ah, vielleicht habe ich einen Unfall verpasst oder was. Okay, das ist schön, kann man denken. Aber das meint er hier nicht. Das meint er nicht. Er meint konkrete, echte Versuchungen. Er sagte mancherlei Versuchungen. Also die ganze Bandbreite von Versuchungen. Nicht nur die Erkältung, okay, sondern die Bronchitis tief in deinen Lungen. Nicht nur, wenn deine Zehe schmerzt, sondern wenn du was gebrochen hast und du wochenlang nicht laufen kannst. Mancherlei Versuchungen. Er sagte, halte das für lauter Freude. Freue dich an der Versuchung. Wenn wir Versuchungen begegnen, der erste Rat, freue dich an der Versuchung. Das Wort hier verhalten bedeutet, etwas zu betrachten, auf etwas zu achten. Es ist wirklich eine Wertschätzung. Okay? Du schaust die Versuchung an, es kommt, und statt die Augen zu machen, oh, es kommt wirklich nicht. Okay, das mache ich manchmal. Okay? Es kommt irgendwelche Schwierigkeiten, also ich denke nicht daran, oh, lieber nicht. Okay? Verdrängt ein bisschen, dass du dann durchkommst. Okay? Nee, du schaust es direkt in die Augen und er sagt, du haltest es für lauter Freude. Wir sollten uns unsere Bedrängnisse, Prüfungen, Werte zuweisen. Und zwar irgendwie, okay, nur das müssen wir beantworten, aber irgendwie ist es etwas Positives. Also echt positiv. Nicht nur etwas in unserer Vorstellung und in Fantasie, das wir immer gern machen, um das ein bisschen schön malen zu können, ausmalen zu können. Nun, lass uns ehrlich sein. Okay. Ich weiß, du sagst, naja, der Prediger sagt das, es ist ganz, ganz fromm, ganz schön, aber das klingt ganz absurd. Du kannst ehrlich das denken. Er spricht hier aber nicht von einer lauter Freude aus einer oberflächlichen Fröhlichkeit. Okay? Es ist nicht ein Happy-Sein, dass ich wirklich darüber lachen kann. Also witzig. Wir wissen, Geschwister, Anfechtungen, Versuchungen sind schmerzvoll. Sie sind schwerwiegend. Sie sind kränkend, beschwerlich, niederschlagend. Bringt dich zum Weinen. Sie sind belastend. Manchmal kommt Depression, depressive Gedanken. Verlierst alles Lebensfreude. So sind mancherlei Versuchungen. Die Freude, die hier genannt ist, möchte Gott keine absurde, Befehl geben, damit du irgendwie so unterdrückt fühlst, so ein schönes Gedanken zu haben, obwohl das keine da ist. Dass du immer noch lachen kannst und sagen, na, es passt schon, es ist alles okay. Ob innerlich, so ist es nicht. Diese Freude ist was anderes. Es ist kein Happy-Sein. Nicht das Gefühl, das du hast, wenn du ein neues Auto bekommst oder ein neues Handy bestellt hast oder etwas Schönes bekommen hast. Geschenke mit vielen Freunden dabei oder große Feier. Diese Freude ist eine tiefe innere Ruhe. Die Begierden sind befriedigt. Es ist eine tiefe innere Glauben und Vertrauen in Gott. In Johannes 15 sagt Jesus: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Gott möchte uns mit echter Freude erfüllen. Es ist eine dankbare Einstellung. Und es ist eine vertrauensvolle Stimmung. Hebräer 12 sagt es über Jesus, dass der, um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete. Am Kreuz ist er gegangen, weil er die vorliegende Freude gesehen hatte. Das ist keine Happy Sein. Es ist eine Erfüllung, eine Frieden, dass er in Gottes Wille war und genau Gottes Wille getan hatte oder wird getan haben nach dem Kreuz und der Auferstehung. Es war die vor ihm liegenden Freude. Haltet es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Nun ist die Frage, woher kommt so eine Ruhe und Freude und dankbare Haltung? Wie kann ich sowas haben? Nun, er gibt uns diesen Befehl, haltet es für laute Freude. Aber dann gibt uns das eine andere Gedanke. Erstens, freue dich an der Versuchung. Aber zweitens, es ist absolut notwendig, den nächsten Vers zu lesen. Sonst wirst du es gar nicht kapieren und wirst du es gar nicht anwenden können. Vers 3 sagt er, indem. Okay, du schaffst das, indem ihr etwas versteht. Okay, erst freue dich an der Versuchung. Zweitens, verstehe den Zweck der Versuchung. Indem ihr kennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Du hast Versuchung. Du bist nicht zugeneigt, dich daran zu freuen. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Und sagt Gott, okay, musst du anders denken. Und zwar, indem ihr erkennt etwas. Gottes Zweck für die Prüfung. Er sagte, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Es bewirkt in uns Ausharren. In Lukas Kapitel 8, Vers 15 sagt er, dass in der guten Erde wurde auch Samen gesät. Und in diesem Erde, welche in einem redlichen, guten Herz das Wort kommt, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Okay? Er spricht von Waren, dass jemand, der wirklich zum Glauben kommt, Samen wurden in ihrem Herzen gestreut, sie wachsen und es ist Leben von Gott. Sie sind wiedergeboren und sie werden ausharren. Sie haben Ausharren. Nun, ich möchte jetzt ein bisschen mir eine Tiefe gehen mit das Wort Ausharren. Also die Bibel spricht viel von Ausharren, dass ein Christ Ausharren haben soll. Warum ist dieses Ausharren so wichtig? Ausharren, durch Ausharren merkt man die Qualität von etwas. Okay? Wenn du etwas kaufst, ob du in den Laden hineingehst oder zum Amazon gehst, okay. Die jüngeren Generationen schauen auf Amazon und dann bringt der Postbote das an die Tür. Also, genau, das ist, man kann es so oder man kann in den Laden gehen und dann wirst du richtig gut beraten und darfst du den Laden so in der Nähe unterstützen, das ist schon auch eine gute Sache. Aber wenn du etwas kaufst, sagen wir mal, du ein neues Handy kaufst, du gehst zum Laden, du sprichst mit dem Verkäufer und er sagt, ja, ist ein ganz schönes Handy, es funktioniert ganz gut. Die Apps funktionieren wunderbar. Und ja, es sollte so 2-3 Wochen funktionieren. Danach ist es fragwürdig, aber es sollte okay sein. 2-3 Wochen. Also das schönste Handy, das es gibt. Zu sagen, ja, wunderbar, dann kaufe ich die 500 Euro. Und ja, 2 Wochen wieder, später musst du es nochmal machen. Wer würde das machen? Keine? Okay. Die Bewertungen an Amazon. Es gibt 500. 490 von denen sagen, das Ding ist ja, nichts. Es bringt nichts. Warte mal, 14 Tage funktioniert es nicht mehr. Okay. Dann kaufst du es auch nicht. Weil das Handy kein Ausharren hat. Okay. Es wird nicht langfristig zuverlässig. Die Qualität der Sache wird so bewertet. Wenn jemand zum Glauben kommt, hat Gott ein Ziel für dein Leben, dass du ausharren hast und lernst. Das ist Gottes Ziel. Er hat dieses Werk angefangen. Er hat versprochen, er wird das vollbringen. Und er ist wirklich versorgt, dass du ausharren lernst. Du sagst, oh, wie ist es, wenn ich kein Ausharren lerne? Also, wenn du Christ bist und Gott dich ans Ziel bringen möchtest, meinst du, dass es scheitern wird? Nein, es wird nicht. Gott hat das Plan angefangen, das Werk angefangen, er wird es vollbringen. Und er wird in uns ausharren, bewirken. Das ist das Ziel. Und aus diesem Grund darfst du dich freuen, wenn die Versuchungen kommen. Weil dann weißt du, dass Gott am Wirken ist in deinem Leben. Es ist genau, was er vorhat. John Patton, nach dem Heimgang seiner lieben Frau, wurde von Mitarbeitern besucht auf dem Insel. Sie wollen ihm trösten und helfen. Und sie haben ihm auch stark empfohlen, eine Pause zu nehmen, weg von dem kleinen Insel zu kommen. Ich glaube, er war zu der Zeit einer von den einzelnen Missionaren auf dieser kleinen Insel. Und dass er zu einer größeren Insel gehen würde, eine Zeit lang, oder ein bisschen zu erholen. Der John Patton hat es sich verweigert. Er wollte nicht seinen Platz auf dem Insel aufgeben. Er hat Angst, dass die Einheimische, wenn er weggehen würde, ihm zurückkommen lassen würden. Er blieb auf dem Insel. Allein. Geschwister, das ist Ausharren. Und das wirkt Gott in dir auch. Wir sagen, das könnte ich nie machen, schaffen, wie der John Patton. Er ist so irgendwo auf einem Spitze, Gipfel irgendwo, das schaffe ich nimmer. Gott ist der gleiche Gott für dich. Er ist dein Gott. Und er bewirkt es in dir. Versuchungen bringen uns an Ziel. Deswegen, nur deswegen, können wir uns an dem freuen. Ich sage, es uns an Ziel bringt, aber was ist das Ziel? Das Ausharren, Vers 4, soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Gott bringt uns als Ziel. Das Ziel oder das Wort hier vollkommen, wisst ihr, was es bedeutet? Es bedeutet vollkommen. Es bedeutet, das Wort ist auch, kommt auf das Wort ans Ziel. Ankommen. Deswegen habe ich das Wort war so ausgewählt, dass Gott uns ans Ziel bringt. Das Ausharren, wir haben Versuchungen, wir schauen zu Gott, er stärkt uns, wir erfahren seine Nähe, seine Treue, seine Hilfe in dem tiefsten Leid. Wir bekommen Ausharren. Wir sind ausgerüstet. Wir sind in ihm stärker. Und er bringt uns ans Ziel, vollkommen zu sein. Das gleiche Wort wird in Matthäus 5 verwendet, wo er sagt, ihr nun, sagt Jesus, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist das gleiche Wort. Stört uns ein bisschen, diesen Vers, oder? Vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist? Das ist etwas, das wir wissen, Gott vorhat. Wir wissen, dass wir noch nicht vollkommen sind. In Christus haben wir alles. In Christus, vor der Richterstuhl Christi, sind wir vollkommen. Aber wir haben den geistlichen Zustand in diesem Leben noch nicht. Es kommt. Die Realität, dass wir in den Himmel gesetzt sind, werden wir eines Tages erfahren. Und bis dahin ist Gott am Wirken. Ist Gott derjenige, der uns ändert. Und diese Vollkommenen werden wir eines Tages für die Ewigkeit auch in unserem Leib, mit unserem Geist für die Ewigkeit erfahren. Gott bringt uns ans Ziel. Nun, wir hören das vollkommen sein. Aber das bin ich nicht. Das will ich aber. Ich möchte zum Schluss betonen, was Jakobus hier betont. Und zwar Gott will es auch. Und Gott ist aktiv und am Wirken in deinem und in meinem Alltag, das zu bewirken. Ich weiß nicht, wenn wir das wirklich beherzigen, Geschwister, würden wir die Versuchungen, die Gott in unserem Leben bringt und in unser Leben kommen lässt, würden wir die alle verpassen? Einerseits ja, aber wenn ich mich ans Ziel bringt, dann haltet es mir lauter Freude. Herr, bring die Versuchungen, die ich brauche. Oder lass die auf mich zukommen. Aber vergiss nicht, dass Versuchungen zu sündigen ist nicht etwas, das Gott bringt. Das ist etwas zu merken. Wir sehen das in Vers 13. Wir kennen die Stelle. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Aber Gott gebraucht, benutzt die Versuchungen, uns auf seine Ziel zu bringen. Gott bringt schon Prüfungen, um uns zu ändern. Nun ist die letzte Befehl. Wir haben das. Haltet es für lauter Freude, wenn die Versuchungen kommen. Erkennt, was Gottes Zweck ist, dich ans Ziel zu bringen. Und lass Gott wirken. Lass Gott wirken. Er sagt in Vers 4, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn er sagt, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, man kann es auch übersetzen, lass das Ausharren ein vollkommenes Werk in dir machen. Lass es. Ich denke, das können wir verstehen. Ist es nicht unser Zuneigung, wenn die Versuchungen kommen, danach dagegen zu streben, uns abzuwehren, es zu entkommen, vielleicht zu fliehen davon? Jakobus sagt diese Geschwister in Verfolgung, in Leid, in ihrem Leid, lasst es wirken. Nun, vielleicht sehe ich die Fragezeichen in eurem Gesicht. Was bedeutet das? Lasst es wirken. Ich möchte nur ein paar Anwendungen zum Schluss hier geben, was das bedeutet. Dieses Versuchungen von Gott wirken zu lassen. Erstens, wir müssen etwas über den Leid der Versuchung selbst verstehen. Der Charakter von Versuchungen selbst sind so, dass wir fast nie den unmittelbaren Zweck der Versuchung ganz verstehen können. Okay, das gehört zu Versuchungen. Wenn du wirklich das ganz durchblicken könntest, genau warum diesem Unfall geschehen ist und dann das ist geschehen und das und dann deswegen und dann würde die Versuchung in deinem Leben nicht wirken. Weil du kannst es alles verstehen, alles nachvollziehen. Eine wichtige Eigenschaft von Versuchung ist, du musst es akzeptieren, dass du nicht das ganz verstehen kannst. Vielleicht bis ins Ewigkeit. Manchmal merken wir schon und sehen, wie Gott am Wirken ist. Jemand ist dadurch zum Glauben gekommen oder ist ermutigt. Und das ist schon eine Ermutigung, wenn wir das erfahren. Aber alles, was Gott tut durch die Versuchung, werden wir nicht alles wissen. Kannst du das annehmen? Das müssen wir. Zweitens, wir müssen Gott und seine Güte vertrauen, trotz des gegenwärtigen Schmerzens oder Enttäuschung oder Leid. Du musst Gottes Güte erfahren. Deswegen sagte er in Vers 17, jeder Gute, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Okay? Irret euch nicht, jede gute Gabe und jedes vollkommenes Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Gott ist gut. Er ist immer gut. Und was er bringt, meint er dir für gut. Er ist dein Vater. Und er ist vollkommen. Und selbst die Schmerzen, wenn sie körperlich oder emotionell oder psychisch, sie sind irgendwie von deinem Vater für was Gutes. Das wirst du nicht ganz verstehen. Das wissen wir. Aber er meint es dir gut. Ab diesem Wahrheit kannst du festhalten, auch wenn du nicht verstehst. Drittens, kannst nicht verstehen die Versuchung. Gott und deine Güte kannst du aber, musst du annehmen. Und drittens, er sagt auch in die Verse danach, sei hellhörig für Gottes Wort. Sei hellhörig für Gottes Wort. In den Verse 19 folgende spricht er davon, dass wir nicht nur Täter des Wortes, sondern auch nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sind. Seid hellhörig für Gottes Wort. Durch sein Wort werden wir auch vieles verstehen können, werden wir seine Güte erfahren. Und auch wird er uns beibringen, wie wir dieser Versuchung zuordnen können. Bist du heute in einer Versuchung? Hast du in diesem Moment Schmerzen in deiner Seele, in deinem Leib? Den Rat für dich heute, halte das für laute Freude. Weil Gott, dein himmlischer Vater, meint es dir wirklich gut. Und was er in deinem Leben angefangen hat, wir haben von dem Anfang des ewigen Lebens oder des geistigen Lebens von Jürgen gehört, wie er zum Glauben gekommen ist. Was Gott in Jürgen sein Leben angefangen hat, wird er vollbringen. Und du in deinem Leben, was Gott anfängt, seinen Namen, steht in Frage. Er bringt dich ans Ziel. Lass die Versuchungen, lass die Prüfungen in deinem Leben bewirken und ausharren bringen. Wir wollen beten.